Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und ich weiß, ich sage das immer sehr oft, aber diesmal ist es mal wieder richtig wahr. Das ist eine ganz besondere Folge. Erstens, weil sie eine ganz besondere Thematik hat. Zweitens, weil wir eine ganz besondere Vorgehensweise haben, uns dieser Thematik zu widmen. Und das Dritte und das Tollste, weil ich einen ganz besonderen Gast hier begrüßen darf. Ich freue mich sehr. Lieber Odilo, herzlich willkommen zu dieser Folge.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Ja, wunderbar. Ja, ich habe dich vor Wochen schon drauf angesprochen, aber uns nicht mal diesem Thema Johnny Mitchell widmen sollen. Und du hast Ja gesagt und ich freue mich so total. Wetter ist schön, die Sonne scheint. Was kann es Besseres geben, als mit dir heute einen Podcast aufzunehmen? Lieber Odilo, unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden dich kennen, weil du schon mindestens zweimal bei uns warst mit zwei eigenen Folgen, nämlich das ist die Folge 95, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, zum Thema Indie-Jazz.
Ja.
Weißt du noch, ja. Ne? Und das zweite, du warst ein zweites Mal da, das ist die Folge 138 gewesen. Wahnsinn, ne? Soul Genius, afroamerikanische Sänger und Songwriter der 70er Jahre, da hatte ich so Stevie Wonder als Cover gebastelt.
Stimmt, da kann ich auch noch dran
erinnern. Ja, siehst du? Ja, genau. Und vielleicht kann es auch sein, dass der eine oder der andere deine Stimme aus dem öffentlichen Rundfunk kennt in Verbindung mit Jazz, aber vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen.
Ja, Odilo heiße ich, Odilo Klausnitzer, und ja, Jazz-Sendungen mache ich im Radio, in diversen öffentlichen Sendern, Deutschlandfunk, im WDR, im SWR. Eigentlich geht es immer um Jazz dabei. Ja, wer sich dafür interessiert, hat es vielleicht schon mal gehört.
Ja, toll. Titel dieser Folge, den habe ich genannt, All Sides Now. Das ist Johnny Mitchell, was natürlich vollkommen gelogen ist. Wir werden uns jetzt nicht in einer kleinen einstündigen Episodenfolge über Johnny Mitchell es schaffen, alle Seiten von ihr offen zu legen. Aber ich denke, wir werden das so gut wie möglich versuchen. Und wir werden auch schauen, wir haben unsere begrenzte Musikzeit von 6 Minuten. Was war insgesamt, glaube ich, mit 6 Titeln, mit denen wir an den Start gehen, was wir da schaffen, ne?
Brutal.
Ja, das ist brutal. Ja, und ich habe eben schon angeteasert, dass wir eine ganz besondere Vorgehensweise haben werden. Wir nähern uns also dem Monument Johnny Mitchell, oder man kann vielleicht auch sagen dem Berg, und jetzt kommt das erste Wortspiel, dem Sugar Mountain.
Dem Sugar Mountain?
Ja, sagt ihr das was? Klingelt's da?
Nee, überhaupt nicht.
Sugar Mountain, oh, okay. Sugar Mountain ist ein frühes Stück von Johnny Mitchell, was sie nur später irgendwann veröffentlicht hat, oder es gibt's in Live-Version, aber derjenige, der das Stück bekannt gemacht hat, ist ihr Bruder im Geiste, nämlich Neil Young.
Ah.
Es gibt eine Sugar Mountain-Version von ihm, ein ganz tolles Stück. Also es steht, glaube ich, nicht auf unserer Liste. Ne?
Siehst du mal, ich habe 2 Biografien gelesen und kenne das Stück überhaupt nicht.
Nein,
du bist da viel.
Nein, weil es ein tolles Stück ist. Ich musste immer wieder an Sugar Mountain denken. Also das erste Wortspiel hat nicht funktioniert, aber es kommt auch keins mehr. Ja, und also wir bewegen uns auf einen Berg zu, den wir besteigen wollen, und wir haben gesagt, oder das war mein Vorschlag, lass uns das nicht chronologisch machen, weil das schaffen wir nicht in einer vorgegebenen Zeit von 1-2 Stunden, sondern wir machen es anhand von Fragen, die wir uns gegenseitig stellen und die unser Gegenüber nicht kennt. Also das Überraschungsmoment, was wir ja in unserem Podcast immer pflegen, das machen wir jetzt auch hier. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich hier stelle, die vielleicht ein bisschen offensichtlich sind und umgekehrt auch, aber genau wissen wir nicht, was uns jetzt erwartet. Und wir versuchen anhand dieser Fragen und der Antworten zu den Fragen, das große Johnny Mitchell-Puzzle so ein bisschen zusammenzulegen und ein Mosaik entstehen zu lassen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, damit diejenigen, die Johnny Mitchell noch überhaupt nicht kennen, ein bisschen interessieren und die alten Hasen, die sie super kennen, vielleicht hier und da nochmal mit neuen Sachen konfrontieren können, wo sie sagen, oh, das wusste ich ja noch nicht. Wie zum Beispiel, dass vor kurzem ein neues Johnny Mitchell-Album erschienen ist mit dem Namen Johnny's Jazz.
Aber eine Compilation, ne?
Ist eine Compilation.
Okay. Oder? Ich glaube,
es ist ja, doch, ist es. Ja, ja, klar. Ja, okay, gut. Jetzt, ich bin mal gespannt. Also, ich wüsste nicht, dass jemand anders bisher, zumindest als deutscher Podcaster, sich so einer Koryphäe wie Johnny Mitchell nähert. Aber es ist ein Versuch wert, und wir können entweder gewinnen oder wir scheitern. Ja, ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt uns den Fragen widmen, wollte ich ganz kurz, ich habe einen kleinen Einstiegstext zu Joni Mitchell geschrieben, damit diejenigen, die überhaupt nicht wissen, wer das ist und warum wir sie so lieben, so ein bisschen eine Ahnung dafür bekommen. Ich wollte mal kurz vorlesen und wenn du dazu was sagen
darfst. Die haben wahrscheinlich schon längst abgeschaltet.
Ja, das kann gut sein, ja. Also, Joni Mitchell gehört zu den prägendsten Musikerinnen der letzten 50 Jahre und ist eine der einflussreichsten Singer-Songwriterinnen des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde sie als Roberta Joan Anderson 1943 in Saskatoon, Kanada. Joni ist eine Verniedlichung ihres mittleren Namens Joan, ein Name, den sie schon früh privat verwendet hat. Der Name Mitch, der Nachname Mitchell nahm sie an, als sie nach Los Angeles zog und ihre Musikkarriere begann. Es war nämlich der Nachname ihres ersten Ehemannes Chuck Mitchell, aber die Ehe hat nicht lange gehalten, nur bis 1965. Da war sie aber schon so bekannt unter Joni Mitchell als Künstlerin, deswegen hat sie den Namen beibehalten. Und warum war sie bekannt? Weil sie bereits seit Anfang der 60er in Kanada und in den USA so in den Clubs tingelte und zunächst mit einfachen Folksongs aufgetreten ist, aber bald sehr viel mutiger wurde und eigenwilliger und es klar wurde, dass sie sehr viel mehr ist als so eine Stimme mit einer Gitarre. Und hat dann später mit so Alben wie Blue, Curtain Spark oder auch Hey Jira Meisterwerke geschaffen, die bis heute als Klassiker gelten und mit einer Emotionalität ausgestattet sind, die also zumindest uns beide auf jeden Fall bis heute berühren und viele andere auch. Sie dabei experimentiert sie mit offenen Gitarrenstimmungen, schreibt komplexe Harmonien und ja, seit Mitte der 70er hat sie sich auch dem Jazz dann langsam geöffnet. Zu einem Zeitpunkt, als viele gedacht haben, sie macht weiter mit ihren, ich sag mal, Folk-Hits. Und in ihrem Schaffen zeigt sie, wie kompromisslos, persönlich und zugleich universell das Songwriting sein kann. Und sie hebt damit die Popmusik auf ein ganz neues Level. Wer heute über große Stimmen der Pop- und Rockgeschichte spricht, der kommt an Joni Mitchell nicht vorbei.
Kann man bestimmt alles so sagen, ja.
Okay.
Übrigens, ich bin mir nicht sicher, ob sie den Namen Mitchell erst angenommen hat, als sie nach Los Angeles gegangen ist. Also ich wüsste nicht, dass sie Musik unter dem Namen Anderson gemacht hat. Ich dachte, sie hat einfach nach der Ehe den Namen behalten. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
So habe ich das auch gemeint.
Also ja, aber sie ist nicht sofort nach Los Angeles gezogen, glaube ich. Sie hat ja eine Zeit lang dann auch irgendwie in New York verbracht. Und ich glaube, Los Angeles kam später.
Okay, gut. Dann ist das eine Korrektur. Aber Haupterklärung ist, das ist der angeheiratete Nachname von ihrem damals Ehemann Chuck Mitchell. Jo. Und ich habe gedacht, ich opfer jetzt schon direkt die
Joker-Frage.
Nee, nicht die Joker-Frage, nein, bevor wir uns den Fragen widmen, hören wir den ersten Titel. Und zwar habe ich überlegt, ich fange an mit dem Titel, der ihren Namen bekannt gemacht hat in einer Version, die nicht von ihr kommt, nämlich, das ist Both Sides Now. Das ist nämlich bekannt geworden durch Judy Collins, eine wichtige amerikanische Folksängerin und Songwriterin, die, man kann sagen, sie ist so eine Brücke zwischen traditionellem Folk und dem späteren Singer-Songwriter-Stil der 60er und 70er. Und die ist auf die Songs von Joni Mitchell aufmerksam geworden und war so begeistert von diesem Song, dass sie ihn dann aufgenommen hat. Aber ich spiele heute natürlich keine Coverversion, sondern ich spiele das Originalstück von ihr. Erschienen auf dem zweiten Album Clouds 1969.
Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now. Still somehow it's cloud illusion.
Ja, ist schon vieles da, was sie später weltberühmt gemacht hat, ne?
Mhm. Ja.
Ist ihre Stimme unverwechselbar. Ihr Gitarrenspiel noch nicht so spektakulär, wie man es später kennt. Ein schöner, gerader Song mit einer tollen Melodie. Zu Recht gecovert, würde ich mal sagen, von Judy Collins, ne?
Ja, genau. Und auch von vielen anderen. Was ja ein bisschen lustig ist, es ist ja von ihrer zweiten Platte, wie du gesagt hast, was, 69, da war sie 27, so.
43 geboren.
Ja, ne? Und das ist so ein Text, der kam mir eigentlich immer so ein bisschen altklug vor, ne? Also ich habe auf die Liebe von beiden Seiten geguckt, ich habe es irgendwie sozusagen, ich war mittendrin und dann aber hab ich auch den Verlust erlebt. Das würde ja eigentlich eine Frau sagen, so ja, am Ende ihres Lebens oder jemand in einem reiferen Alter, und sie hat es mit 27 gesungen. Aber trotzdem tolles Lied und funktioniert auch so gut, wie sie es singt.
Mhm. Also was mich daran immer so fasziniert, der Song, das hast du eben erwähnt, es gibt ja viele Coverversionen davon. Der taucht immer wieder auf. Ich persönlich halte ihn für ganz gut, aber ich halte ihn auf keinen Fall für eine ihrer besten Songs. Aber offensichtlich hat da die Judy Collins und viele andere in dem Song etwas erkannt, was ihn eben so für viele andere so wichtig und so ansprechbar machen. Trotz diesem etwas altertümlichen Textes, aber ich meine, John Lennon hat mit 23 auch Help gesungen, ne, oder In My Life oder sowas, auch Sachen, die man eigentlich Leuten zutraut, die ein bisschen älter sind, ne, als 20. Aber ich komme zur ersten Frage jetzt.
Yes.
Und zwar, lieber Odilo, warum bist du Fan von Joni Mitchell und was macht sie für dich zur Legende?
Boah, das ist gleich das ganz große Besteck. Ja, ich habe befürchtet, dass du so eine Frage stellst. Ich habe eigentlich dieselbe auch für dich gehabt, aber ich habe gefürchtet, dann müsste ich die vielleicht selber beantworten. Hab drüber nachgedacht und ich finde es nicht leicht zu beantworten.
Nee.
Kannst du nochmal die Frage stellen?
Okay. Warum bist du Fan von Joni Mitchell und was macht sie für dich zur Legende?
Das sind ja, ich würde, die Frage hat zwei Hälften und das sind für mich zwei unterschiedliche Aspekte. Also eine Legende ist jemand, der für ganz viele Leute eine enorm große Bedeutung hat. Aber der erste Teil der Frage bezieht sich ja auf meine persönliche Beziehung zu ihrer Musik. Warum sie denn legendär ist, das ist ja eine Frage, die kann man wahrscheinlich dann auch im Lexikon nachlesen.
Mhm.
Vielleicht, weil es viele andere sie so toll finden wie ich. Aber ich bin Fan, weil ich sie einfach ganz toll finde. Aber die Frage ist natürlich, warum finde ich sie toll? Ja. Oder was mich an ihr gepackt hat, was mich an ihr immer noch packt, das ist erstens mal so eine Art von, ja, Subjektivität in dem, was sie singt. Also sie gibt was preis von sich. Sie zeigt sich auf eine Weise verletzlich in ihren Liedern. Sie formuliert persönliche Botschaften darin. Was es, glaube ich, vorher vor ihr noch nie so gegeben hat. Oder jedenfalls kenne ich niemanden anders, der das so bisher so gemacht hat wie sie. Und das spricht mich wahnsinnig an, wie jemand so viel von seinen Gedanken und Gefühlen in einen Song legen kann, ohne dass es irgendwie platt ist oder abgegriffen oder klischeehaft. Sie breitet ja so ganz, ihr ganzes Innenleben in diesen Songs aus. Das hat mich total beeindruckt, dass sie es so macht. Es sind auch tolle Lieder, es sind tolle Songs. Es sind Songs, die sie nicht in den üblichen Formen gehalten. Sie öffnet die Songs, sie hat andere Harmonien drin, sie wahnsinniger Tone-Range da drin. Also es ist musikalisch interessant, was sie macht. Und es gibt auch bei ihr, finde ich, immer eine tolle Verbindung von Klang und Wort. Also sie ist, glaube ich, auch eine gute Texterin. Sie hat einfach gute Texte. Tolle Bilder immer wieder drin, so einzelne Zeilen und Wörter, die sich mir so eingeprägt haben, wo ich direkt irgendwie ein Bild vor mir sehe. Und gut gemacht, also auch gut gereimt. Es ist nicht Tralala, was sie macht. Es ist gut geschrieben und es passt auch irgendwie immer mit der Musik gut zusammen. Es ist auch so, dass sich das gegenseitig bedingt. Manchmal fügt sie da eine Textzeile ein und auf einmal hat der Song mehr Takte, als er sonst gehabt hätte. Also es fließt alles so organisch ineinander. Ja, das sind schon mal so ein paar Dinge, die ich an ihr ganz toll finde. Vor allem trifft es mich halt irgendwie. Es trifft mich emotional, so wie ihre Musik. Die berührt mich einfach. Also darauf läuft es hinaus letztlich. Deshalb bin ich Fan. Und eine Legende natürlich, das zielt dann auf ihre Bedeutung in der Musikgeschichte. Sie hat einfach unglaublich viele exzellente Platten gemacht und das auch hintereinander. Sie hat wahnsinnig viele gute Songs geschrieben. Sie hat viele Leute beeinflusst mit dem, was sie gemacht hat, glaube ich. Es ist immer noch eine Referenz, wenn irgendjemand heute Singer-Songwriter ist, Joni Mitchell. Na, das ja, ist die große. Deshalb ein bisschen die Legende. Also, ja. Und du?
Ja, ich habe mir die Frage als Vorbereitung natürlich auch gestellt und ich hätte sie ganz ehrlich beantwortet. Ich weiß es nicht, wenn man, vielleicht ist es auch so ein Moment der großen Kunst, wenn man vor einem Picasso steht oder in der Sixtinischen Kapelle oder so und du erkennst sofort, das ist großartig, was du da siehst oder was du hörst oder wenn du einen Beethoven hörst oder einen Mozart, ohne dass das groß dir erklärt werden muss, sondern du spürst, das ist gerade was großartig, was du hörst. Und bei Joni Mitchell, ich habe mir das immer alles, abgesehen davon, dass ich den Tipp von dir bekommen habe, wahrscheinlich, ich habe mir das alles immer dann selbst erarbeitet, also meinen ganzen Musikstil und Geschmack, ich habe mir die Sachen zusammengelesen und dann gehört und dann so dann natürlich darauf geachtet, was sagen andere, ist das, was schreiben andere. Und bei Joni Mitchell war das in Folter. Es hat mich auch sofort angesprochen und berührt und so intensiv, dass es eine Musik ist, die ich nur in bestimmten Momenten hören kann, weil sie so persönlich ist. Also es gibt heute noch, und das werden wir wahrscheinlich hier noch erleben, Momente, wo sie mich absolut sofort zu Tränen rührt. Da muss ich weinen. Und ich weiß, ich kann das nicht erklären, warum. Ich weine nicht, also ich weine gerne, aber nicht, ich weine nicht gerne. Und ich brauche das nicht jeden Tag, aber wenn ich eine Joni Mitchell auflege, dann ist das sehr persönlich und sehr intim. Und ich kenne das bei kaum jemandem sonst, bei dem ich das so empfinde. Und wenn man so ein bisschen sich Singer-Songwriting beschäftigt und hört, und Phoebe Bridgers oder wie sie alle heißen, dann muss das einfach zu erkennen sein, dass sie eine ganz große und tolle Frau ist. Also, ja, also insofern, ich sag all das, was du gesagt hast und unterschreibe das.
Ja, okay. Ich hätte auch direkt zwei Fragen an dich, die da so ein bisschen dran anschließen. Das sind vielleicht nicht so ganz vollwertige Fragen, aber ja, knüpfen daran so ein bisschen an. Ich sag sie beide auf einmal. Das eine ist die Frage, warst du mal in sie verknallt? Und das andere ist die Frage, hattest du mal eine Joni Mitchell-Phase? Oder wenn es keine Phase war, was sind das für Situationen, in denen du die dann auflegst? Weil du sagst, du kannst sie nicht immer hören, aber was ist dein Grundgefühl, dein Joni Mitchell-Grundgefühl, wo du sagst, ah, jetzt höre ich Joni Mitchell? Oder du legst es auf und es kommt wieder dieses Gefühl. Das wären die beiden Fragen, die da anknüpfen.
Oh, okay. Also sagen wir mal, tolle Fragen, darauf wäre ich nie gekommen. Die Joni Mitchell so als Frau, als die mich interessieren könnte, das ist sie nicht. Also ich glaube, sie ist sehr apart, sie ist auch eine attraktive Frau, aber sie hat nichts, was mich, ich glaube, ich würde sie auch nicht sympathisch finden.
Okay, ja, das ist sehr gut, das finde ich sehr gut.
Ich muss sagen, ich würde sie nicht unbedingt sympathisch finden, wenn ich sie auf einer Party getroffen hätte in den frühen 70ern, wenn Paul Simon mit mir oder Woody Allen da steht. Ah, darf ich vorstellen, das ist übrigens Joni Mitchell. Oh, hallo, Blue ist wunderbar.
Ich schaue mir noch einen Drink.
Ja, ich kann es dir aber nicht erklären, warum. Aber ich trenne das total. Ich glaube, ich wäre auch entsetzt, wenn ich mit John Lennon in der Bar abgegangen hätte und gesagt, boah, das ist so, oh. Hilfe, ist der arrogant. Oder ich weiß es nicht. Aber insofern die Antwort auf deine Frage lautet nein.
Das überrascht mich, aber finde ich auch ganz toll, weil das eben spricht ja umso mehr für die Qualität ihrer Musik, wenn du das für dich so trennen kannst. Und ich glaube, also ich würde mit ja antworten.
Okay.
Aber ja, das ist natürlich sowieso, also jetzt meine oder unsere Perspektive, also Hetero-Mann.
Ja,
so. Aber ich glaube, das spielt tatsächlich für ihre Rezeption auch eine große Rolle.
Okay.
Sie war sich auch dessen bewusst, glaube ich, dass sie eine gewisse Wirkung hatte und es, wann immer über sie geschrieben wurde, hat das, glaube ich, auch von Männern geschrieben wurde, hat das auch eine gewisse Rolle gespielt.
Und die zweite Frage, Joni Mitchell-Phase, also als ich sie damals entdeckt habe, habe ich mir alle, zumindest die 70er-Jahre-CDs, innerhalb von 2 Wochen gekauft und dann alle gehört. Und die Lieblinge, die ich damals für mich ausgetan habe, habe ich heute noch. Aber sie ist immer, ich erstelle mir immer so viele Playlisten und gucke immer genau, was da reinkommt, damit es schön abwechslungsreich ist. Und immer wenn eine Joni Mitchell dann da wieder auftaucht, dann hier lange Zeit von dem Mainstreaming-Anbieter zusammen mit den Jahren runtergegangen ist und jetzt seit kurzem erst wieder drauf ist, packt es mich immer wieder. Und ich denke immer wieder, Ja, außerordentlich. Das ist einfach eine Klasse für sich. Insofern, ich hatte mal eine ganz früh, aber die Verliebtheit war kurz, aber die Liebe, die ist bis heute da. Ja, ist Blue wirklich ihr bestes Album? Oder einfach nur das, worauf sich alle einigen, weil es Konsens ist? Und wenn Blue heute erscheinen würde, würde es überhaupt noch jemand hören?
Tja, gute Frage. Also das mit dem besten Album, das ist ja sowieso immer so eine total subjektive Angelegenheit. Wer kann das schon sagen? Das ist die beste Platte. Was für Kriterien will man denn da anlegen? Warum ist die Platte besser als die andere? Aber dass Blue eine ganz besondere Bedeutung hat, nicht nur jetzt in ihrer Diskografie, glaube ich, das kann man schon sagen. Also es ist ja ihr viertes Album und es ist, glaube ich, das Album, auf dem so diese, soll man sagen, diese Bekenntnishaftigkeit in ihren Liedern zum ersten Mal so voll ausgeprägt ist. Und es sind auch viele Lieder, die irgendwie sich um Verlust von Liebe drehen, also so ein bisschen Bewältigung einer verlorenen Beziehung. Also eher so, das ist, glaube ich, eher so die Grundstimmung auf Blue, ne? Also so ein bisschen Verarbeitung von einer gescheiterten Beziehung oder vielleicht waren es sogar auch mehrere, die da eingeflossen sind. Was das ganze Album so ein bisschen zusammenhält, auch wenn da einzelne Stücke drauf sind, die gar nicht so traurig sind. Aber das ist vielleicht so das, was es zusammenhält, was natürlich auch zum Titel Blue passt und diesem in Blau gehaltenen Cover. Die sparsame Instrumentation. Ja, also insofern ist das vielleicht das Album, auf dem sie da zum ersten Mal so, ja, vielleicht kann man das so sagen, so voll zu sich gefunden hat. Die Platten davor sind auch toll, sind auch tolle Lieder drauf, aber ich glaube, Blue war in der Hinsicht schon was sehr Besonderes. Und es war für mich auch, also für mich persönlich war es die Platte, mit der ich sie für mich entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber ich habe Joni Mitchell, oder kommt da vielleicht noch eine Frage, wie ich sie entdeckt habe für mich. Also ich komme ja vom Jazz und habe immer gehört von Jazzmusikern und auch von der schwarzen Musik eigentlich eher, dass afroamerikanische Musiker total begeistert sind von Joni Mitchell und auch Jazzmusiker. Ja, toll, Joni Mitchell, die ist so eine richtig großartige Musikerin. Und da dachte ich, okay, das muss ich auch mal auschecken. Und damals habe ich mir auf dem Flohmarkt Platten gekauft und da dachte ich, auf dem Flohmarkt, da kaufe ich mir mal eine Joni Mitchell-Platte. Und da gab es immer eine Platte von Joni Mitchell, die überall zu haben war auf dem Flohmarkt. Diese eine habe ich mir dann gekauft und das war ausgerechnet Dog Eat Dog, weil wahrscheinlich war es die eine Joni Mitchell-Platte, war, die keiner zu Hause haben wollte. Die habe ich mir gekauft und gedacht, was ist denn das? Ist ja furchtbar. Und erstmal für Jahre war das Thema abgehakt für mich. Und dann irgendwann bin ich aber auf Blue gekommen und das hat mir wieder Blitz getroffen. Und da ging es für mich los. Von Blue aus habe ich mir den Rest von Joni Mitchell dann erschlossen. Aber das, insofern hat es jetzt auch für meine Joni Mitchell-Wahrnehmung auch so eine zentrale Bedeutung. Wenn sie heute erscheinen würde, so eine Platte. Tja, also ich glaube ja schon irgendwie, dass so Songwriting was Zeitloses ist. Glaube ich eigentlich schon. Und es gibt ja heute auch noch Singer-Songwriter, die ähnlich reduziert vorgehen. Da hat sich ja jetzt auch die musikalische Sprache nicht wesentlich verändert. Die arbeiten ja immer noch mit denselben ein paar Tonarten und Akkorden. Und das ist ja, gibt es ja jetzt keine Materialentwicklung in dem Sinne. Aber trotzdem gibt es da immer noch Sachen, die einen berühren und packen. Und insofern könnte ich mir vorstellen, wenn jemand heute so eine Platte machen würde, dass die immer noch viele Leute total begeistern könnte.
Ich sehe es genauso. Also Blue ist für mich die Platte, die mir am nächsten liegt, die ich am liebsten höre, die für mich am geschlossensten ist, weil sie so eine Mischung hat. Die 60er sind vorbei, was man deutlich hört, wenn man die Platten miteinander vergleicht. Und die experimentelle, jazzige Phase hat noch nicht angefangen. Es ist ein klassisches Singer-Songwriting mit randvoll tollen Songs. Also für mich ist das Meisterwerk, was ich mit auch auf eine Insel nehmen würde. Würdest du auch mit mir auf eine Insel kommen?
Ich besuche dich mal.
Nehmen würde für mich. Also deswegen für mich ein ganz großes Ja. Ich kann das super verstehen, dass immer dieses Album besonders zitiert. Also das geht mit meinem Geschmack total einher. Und ja, ich glaube, heute würde das auch, es wird auf irgendwelchen Jahreslisten auf jeden Fall auftauchen als Album, als Referenz an die 70er. Aber in gewisser Weise ist die Musik auch zeitlos. Also wenn du, das ist glaube ich 1971 erschienen, ne? Wenn du in das Album reinhörst und dann meinen Sohn zum Beispiel, unsere Kinder fragst, wie alt glaubst du ist die Musik, da wird keiner sagen, die ist über 50 Jahre alt. weil ja. es eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Und deswegen würde ich das gerne auch zum Anlass nehmen, den zweiten Titel zu spielen, nämlich das Titelstück Blue. Und das ist einer der Stücke, habe ich eben schon erwähnt, wo ich am Anfang, kommen mir die Tränen immer bei den ersten Akkorden. Und ich kann dir das nicht erklären, warum. Mal sehen, wie es jetzt ist.
Songs are like tattoos, you know I've been to see before. Crown and anchor me, or let me sail away. Hey blue, there is a song for you in Conopin.
Also ich habe nicht gefragt.
Nein, ich habe das aber als Klingelton belegt für meine Schwester. Immer wenn sie mich anruft, dann kommt das. Und sie fragt mich immer, warum weinst du immer, wenn ich dich anrufe?
Aber ihr versteht euch gut, sonst.
Ja, natürlich. Ja, ist auch Sache. Aber das zeigt nur die Bedeutung dieses Songs für mich.
Okay. So.
Ja, für die Blue noch nicht kennen, das ist beispielhaft für den Sound dieses Albums, ne?
Genau. Ja. Ich habe auch ein Stück von Blue ausgesucht, okay. Das können wir ja nachher noch spielen, aber vielleicht bei der Gelegenheit meine Frage an dich. Genau, was auch mit dem Sound von Blue zu tun hat. Joni Mitchell, hörst du sie lieber als Gitarristin oder als Pianistin? Oder ist es egal?
Ich meine, du hast mal die Tür geöffnet mit deinem kleinen Nebensatz. Eigentlich ist es mir egal. Ich finde alles toll, was sie macht. Aber ich spiele ja nun auch ein bisschen Gitarre, wie du gestern gesehen hast. Zwar auf ganz anderem Niveau, aber als Hobbygitarrist, der ich bin, erkenne ich trotzdem sofort, was sie für verrückte Sachen auf der Gitarre macht. Also das berauscht mich dann noch mehr. Ihr Pianospiel ist handelsüblich. Darf ich das so sagen?
Darf ich sagen, aber ja. Ich würde es nicht so...
Würdest du nicht sagen? Also okay, gut, dann kann ich das nicht so richtig. Also Paul McCartney, der spielt auch sein Piano für die Stücke, wo er das braucht und macht das auch sehr ordentlich. Also das hier ist natürlich ein Meisterwerk. Also das, du siehst, ich höre es bei der Gitarre besser raus, wie toll und fantastisch sie ist. Aber letztendlich ist es egal. Das hat ja viele starke Piano-Songs hier, Blue, an und die sind alle fantastisch.
Eben, genau, ja. Genau, also ich komme ja eher nicht von der Gitarre, sondern wenn, dann eher vom Klavier. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum mich Blue so gepackt hat, weil da viele Sachen drauf sind, auf denen sie Klavier spielt. Und das war, glaube ich, auf den Alben davor nicht so sehr der Fall, oder? Also ich habe die ersten Platten immer so eher als Gitarrenalben abgespeichert. Also besonders das allererste, da spielt sie, glaube ich, nur Gitarre und dann auch später Dulcimer und so. Aber dass sie Klavier vermehrt einsetzt, das habe ich mit Blue, bringe ich das in Zusammenhang. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum mich das so packt. Handelsübliches Klavierspiel. Also sie ist natürlich keine großartige Pianistin, aber sie spielt so Klavier, wie sie es braucht. Und sie spielt eben auf eine besondere Art Klavier, genauso wie sie auch auf eine besondere Art Gitarre spielt und Dulcimer spielt. Da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, dass die Harmonien, die sie spielt, nicht die üblichen 0815 Harmonien sind, die andere zu der Zeit verwendet haben. Da hätte ich jetzt einen tollen Song als Beispiel dazu. Der ist jetzt nicht aus Blue, sondern aus For the Roses. Und der heißt Let the Wind Carry Me.
Papa's faith is people, Mama she believes in cleaning. Papa's faith is in people, Mom, she's always cleaning. Papa brought home the sugar, Mama taught me the deeper meaning. She don't like my kick plate skirt, she don't like my eyelids painted green. She don't like me staying up late in my high heel shoes, living for that rock and roll dancing scene. Papa says leave the girl alone, mother. She like a movie queen.
Ach ja, das tut weh, jetzt hier blenden zu müssen. Jetzt kommt nämlich auch eine ganz tolle Passage in diesem Lied, in dem sie Klavier spielt und im Hintergrund dann dieses völlig irre Arrangement von Holzblasinstrumenten zu hören ist. Mhm. Allein dieses Arrangement ist, finde ich, so sensationell. Und sowas hat niemand zu der Zeit gemacht. Das ist schon irgendwie ein Platz, den jemand, es ist schon eine Stelle, ach, nochmal, es ist schon eine Errungenschaft, die ihr einen Platz in der Musikgeschichte sichern würde. Dieses Arrangement, also da muss man vielleicht auch mal was dazu sagen, dass da steckt Tom Scott dahinter. Das ist ein Saxophonist, ja, ursprünglich Jazzmusiker, dann aber sehr aktiv in der Studioszene in Los Angeles, hat auf unzählig vielen Platten mitgespielt und wenn er selber Musik gemacht hat, dann am ehesten so eine Art Funk-Fusion-Jazz. Und ich glaube, ab diesem Album hat Joni Mitchell mit ihm regelmäßig zusammengearbeitet und er hat dieses Arrangement gemacht. Ich weiß gar nicht, was da alles für Instrumente drin waren. Also Klarinette, Sopransaxophon, Flöte war dabei, ich glaube sogar noch eine Oboe. Und diese Holzbläsersätze, die kolorieren das, was sie da auf einem Klavier spielt, auf so eine Art, also es kommt auf einmal so eine Instrumentalpassage und man hört nur diese Bläsersätze dazu. Das gibt's auf, habe ich auf keiner anderen Platte gehört. Das kommt dann auf dem Album danach auf Cold and Spark, so ein Stück Down to You, da gibt's auch so eine, da kommt ein Fagott drin vor. Wo gibt's denn da, wo gibt's denn sowas? Irgendwie ein Fagott-Solo auf einer Singer-Songwriter-Platte. Also fand ich völlig irre. Aber jetzt nochmal zu ihrem Klavierspiel. Dieses Lied hier, Let the Wind Carry Me, das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt mal formal betrachtet, ist ein stinknormaler Blues. Es ist ein zwölftaktiges Thema. Vier Takte, eine Tonart, vier Takte, also zwei Takte, wieder eine, also Tonika. Subdominante Tonika, dominante Tonika. Aber sie macht es was komplett anderes daraus. Sie nimmt nicht Tonika und Subdominante, sie nimmt andere Harmonien. Sie wechselt da zwischen Dur und Moll. Es ist irgendwas zwischen Fis-Moll und, nein, zwischen Fis-Moll und A-Moll. So zwei Tonarten, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben oder wenig miteinander zu tun haben. Und dadurch entsteht da so ein ganz komischer, ungreifbarer, schwebender Effekt da drin. Es ist ein Blues, aber auch wieder kein Blues. Sowas hat auch niemand gemacht irgendwie zu der Zeit. Und wie sie dann mit so ein paar wenigen Textzeilen da so ein ganzes Panorama ausbreitet, das ist auch absolut genial. Also sie singt da eigentlich so über ihre Kindheitserinnerungen, den Vater und die Mutter. Der Vater hat das Geld nach Hause gebracht und die Mutter hat immer geputzt. Das waren so diese Zeilen, die sie am Anfang sagt. Und die Mutter regt sich auf, wenn sie sich schminkt und Rock'n'Roll tanzen geht. Und der Vater sagt, lass sie doch in Ruhe, sie sieht aus wie eine Movie Queen. Aber dann wird an einer Stelle wird es auch wieder umgekehrt. Der Vater bringt das Geld nach Hause und Mama schiebt Taught me the deeper meaning, singt sie da auf einmal. Also die Mutter ist doch nicht nur so eine Putzfrau zu Hause, sondern sie hat ihr eigentlich das Tiefere im Leben beigebracht. Also alles dreht sich auf einmal wieder um, alles fließt ineinander und ist ungreifbar. Und ja, das in so einem 3-Minuten-Song, also absolut genial.
Ja, fantastisch. Ich habe diesen Song noch nie unter diesem Aspekt gehört. Auch was du da musiktheoretisch da aufgeblättert hast, also...
Ja,
fantastisch.
Ich habe echt mir lange überlegt, was soll ich überhaupt für Lieder auswählen. Ich hätte genauso mit irgendein anderes Lied von der Platte nehmen können, weil es gibt, also man kann zu wahnsinnig vielen Liedern von ihr so Sachen sagen. Da steckt einfach so viel drin in der Musik. Ich habe jetzt das genommen und da dachte ich, okay, dann.
Und das ist auch der Grund, warum viele Jazzmusiker von ihr angesprochen sind. Was meinst du?
Ja, das kann sein, dass es auch so ein bisschen an ihrer, soll man sagen, fortschrittlichen Harmonik liegt. Klar, das kann schon sein, ja. Übrigens ist dieses Lied Let the Wind Carry Me ist ja von For the Roses, das ist das Album, was sie nach Blue gemacht hat. 72 ist es rausgekommen und das ist für mich eins der most underrated Joni Mitchell Alben und mein persönliches Lieblingsalbum.
Ja?
Ja, ich glaube, ich würde das auf die Insel nehmen, nicht Blue. Okay, ich finde es fantastisch.
Also das heißt, wenn du mich besuchen kommst, dann nimmst
ich
du das mit.
Ich bringe die Platte mit, dann kann ich das zusammen.
Ich komme mit meiner nächsten Frage dran und zwar, du hast es eben schon erwähnt, Doggy Dog. Es gibt da eine ganz berühmte Anekdote, die uns beide verbindet. Weißt du, die erzähle ich einfach jetzt, komm. Doggy Dog ist ein Mid-80er-Album von Joni Mitchell. Und ich habe das noch hier stehen in meinem Plattenschrank mit auch einem sehr bemerkenswerten Cover. Und ich kann mich daran erinnern, und du hoffentlich auch, dass wir irgendwann mal 80er oder in den 90ern auf einer Party zusammen waren. Und wir haben mit einer dritten Person über Joni Mitchell gesprochen. Und diese dritte Person, ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu, hat dann zu uns in dem Brustton der Überzeugung gesagt, dass ganz klar Doggy Dog das beste Johnny Mitchell-Album ist. Wir beide haben uns angucken. Wir haben, glaube ich, eine der wenigen Mal in unserem Leben zusammen einen Lachkrampf bekommen. Ne?
Ja.
Das wurde dann unangenehm.
Ich kann mich dran... Ja. Ich habe tatsächlich auch noch andere Leute kennengelernt, die das für ihre beste Platte halten. Also ich, das eigentlich, also ich verstehe es bis heute nicht, aber ja.
Ja, das leitet jetzt elegant über zu meiner nächsten Frage, die lautet: Ist Jonis Spätwerk relevant? Hat sie sich in ihrer Spätphase musikalisch verirrt oder ist das der Sound einer Frau, die niemandem mehr etwas beweisen musste?
Ah, okay. Ja, Spätwerk habe ich, genau die Frage habe ich auch mit dem Spätwerk, wobei Doggy Dog ist ja nicht ihr Spätwerk für mich, ne? Also wann
wo fängt das Spätwerk
ja,
dann
das,
an?
Das frage ich dich.
Ja, genau. Also ich kann ja ganz klar sagen, also die ganzen 70er Jahre sind fantastisch. Ich glaube, bis 79 Mingus würde ich da gehen.
80, ja, oder 90?
Ja, 79, 80 und danach ist für mich persönlich Spätwerk, also ab 80 ist Spätwerk.
Aber, ich würde
also das, so sehe ich das, aber das kann man gerne anders.
Ich würde es anders einteilen. Ich würde auf jeden Fall. Ja, die 70er, klar, kann man als eine Phase sehen. Dann die 80er sind für mich auch eine Phase. Dann gibt es aber noch zwei, glaube ich, Alben, oder wie viel sind es, die sie in den 90ern gemacht hat. Die würde ich auch, oder vielleicht kann man da auch noch Night Ride Home zurechnen, die wieder für mich wieder eine neue Phase bilden. Und das Spätwerk ist für mich eigentlich jetzt nur die retrospektiven Alben, die sie gemacht hat. Both Sides Now heißt es, glaube ich. Das ist also diese Alben, die sie mit Big Band und Orchester gemacht hat, auf denen sie, auf dem einen singt die Jazz-Standards und auf dem Travelogue, diesem Doppelalbum, singt sie ihre ganzen alten Stücke nochmal mit großer Orchesterbegleitung. Mm. Also sie hat keine neuen Sachen drauf, sondern sie nimmt das, was sie schon gemacht hat, eigentlich nochmal unter die Lupe und singt es mit der veränderten Stimme, die sie im Laufe der Zeit auch irgendwie angenommen hat. Also das ist für mich der Spätwerk.
Okay.
Also Spätwerk ist für mich Travelogue und Both Sides.
Okay. Okay, also ich fasse das, bei mir fängt das schon in den 80er Jahren an, aber das ist auch mit meinem Musik, aber trotzdem die Frage, wie willst du das
beantworten? Gut, also ja, ich würde, diese 80er sind, ja, für mich jetzt persönlich auch die Tiefphase. Also tatsächlich ist Doggy Dog für mich das, ja, wie soll ich sagen, das einzige Johnny Mitchell Album, was ich wirklich schrecklich finde.
Ja, okay.
Das ist wirklich, also ich finde es nicht gut, überhaupt nicht gut. Und dann gibt es eben noch ein, zwei andere aus den 80ern, die ich auch nicht so gut finde. Mhm. Aber es gibt auch, also es geht ja los mit, also nach Mingus kam dann Wild Things Run Fast. Das finde ich auch noch ganz gut. Da sind ein paar ganz gute Stücke drauf. Dann kam, glaube ich, Dog Eat Dog. Das ist also für mich absolut der Tiefpunkt. Dann kam Chalk Mark in a Rainstorm. Finde ich ähnlich schlecht. Also da sind sie ganz viele Duette mit irgendwelchen mit Kollegen aus der Popmusik, Willie Nelson, ich weiß nicht, wer alles dabei ist. Jedenfalls ist für mich überhaupt nichts dabei, was sich irgendwie bei mir nachhaltig festgesetzt hat. Und dann kommt wieder Night Ride Home. Ich glaube, das ist 90 oder so. Und da sind wieder Sachen drauf, die ich gut finde.
Mhm.
Also das Titelstück zum Beispiel, Night Ride Home, ist gut gemacht. Und mit diesem Sound geht's dann weiter in den 90ern mit Turbulent Indigo und Taming the Tiger.
Okay.
Und ich finde das gute Platten, besonders Turbulent Indigo. Vielleicht habe ich auch ein besondere persönliche Beziehung dazu, weil es so war, dass das eigentlich die ersten Joni Mitchell Alben sind, die ich mir selber gekauft habe. Okay. Also es ging los, ja, nach Blue. Und dann tatsächlich, glaube ich, hast du mir ganz viel mal aufgenommen. Ich hatte jahrelang zwei Kassetten, wo du mir die besten Joni Mitchell Stücke deiner Meinung nach aufgenommen hast. Und ich habe die rauf und runter gehört, immer in dieser Reihenfolge. Ich konnte es auch gar nicht in den einzelnen Alben zuordnen, sondern da kam für mich immer ein Stück von Hissing of Summer Lawns direkt nach For the Roses in der Reihenfolge. Aber die ganzen Sachen hatte ich nur auf Kassette. Und dann habe ich das Blatt, was ich mir dann wieder gekauft habe, war die nächste neue Platte, die sie gemacht hat, Anfang der 90er. Das war dann Turbulent Indigo. Und da sind auch Stücke drauf, die ich immer noch so mitsingen kann und immer noch richtig gelungen finde. Taming the Tiger vielleicht ein bisschen schwächer. Und aber was natürlich da besonders auffällt, ist, dass sich ihre Stimme so stark verändert hat. Also gerade in den 90ern ist sie deutlich tiefer geworden, vielleicht auch noch so ein bisschen rauchiger. Aber auch ihre Phrasierung hat sich auch ein bisschen geändert. Und mit dieser Stimme singt sie dann auf Both Sides Now diese Jazzstücke. Und ich finde es ganz grandios. Ich finde es ganz, ganz toll, wie sie das macht. Und auch diese Platte, auf der sie ihre alten Stücke mit Orchesterbegleitung singt, aber mit so einer tiefen, gesetzten Stimme, in der so gelebtes Leben mitschwingt. Mich haut's um. Also ich finde das wirklich ganz großartig.
Ja.
Dann hat sie ja noch eine Platte gemacht danach, dieses Shine. Die ist ganz merkwürdig, finde ich. Also die ist Wobei, da sind gute Songs drauf, aber die ist ganz komisch instrumentiert. Also sie selber spielt darauf irgendwie Keyboards und Synthesizer mit so einem ganz merkwürdigen MIDI-Sound. Das klingt so richtig billig. Sie hätte, glaube ich, sehr viel gewonnen, wenn sie das mit anderen Instrumenten gemacht hätte. Aber das gibt der Platte so einen ganz komischen Sound. Das nur nebenbei. Aber bei der Gelegenheit, ich habe ein Stück ausgesucht von Travelogue und das würde jetzt gut hier hinpassen. Das ist ein Stück, was in der Originalversion auf Hegira drauf ist. Refuge of the Roads. Und eigentlich habe ich diese Version zuerst ausgesucht, aber ich habe gesehen, dass du auch was von Hegira ausgewählt hast. Da dachte ich, um den Scope mal ein bisschen zu öffnen, nehme ich etwas von Travelogue. Und das ist jetzt ihre Fassung mit Streichorchester.
I met a friend of spirit, but drunk with sage's eyes, as I sat before his sanity, I was holding back from crying. He saw my complications and he mirrored me back, simplified. And we laughed how our perfection would always be denied. Pardon humor and humility, he said, will lighten up your heavy load. And he sent me then to the refuge of the roads.
Also da könnte ich anfangen zu heulen, wenn ich das höre.
Ja, ja. Ich fühle mich in gewisser Weise bestätigt in meiner Einschätzung, weil das Original hier aus den 70ern sehr viel besser. Mir gefällt diese Orchestrierung auch nicht.
Nee?
Na, das ist sehr süß, sehr viel, sehr viel. Und ihre anderen Songs, die 70er sind ja sehr teilweise etwas glättartig, auch mit ihrem Gitarrenspiel, was sehr prägnant ist. Also deswegen interessanter Vorschlag, aber ich bleib beim Original. Soll ich dir ein Taschentuch bringen?
Übrigens, vielleicht ganz kurze Fun Fact am Rande. Diese Platte, Travelogue, spielt ja auch eine zentrale Rolle in einem Film, der jedes Jahr zu Weihnachten zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Tatsächlich Liebe kommt jedes Jahr zu Weihnachten. So ein Klassiker, so ein Episodenfilm mit Emma Thompson
und
Hugh Grant spielt den Premierminister, genau. Und wie auch immer. Jedenfalls dieser Film. Da gibt es ja eine Szene drin. Das ist ein kitschiger Film, Weihnachtsfilm, aber. Kennst du den? Weißt du, ja? Okay. Und weißt du, von welcher Szene ich rede? Nein, weißt du nicht? Es gibt in dem Film eine Szene, die wirklich, also ich glaube auch, wenn man den Film wirklich kitschig und doof findet, aber es gibt eine Szene, die einen, also mich rührt die auch jedes Mal zu Tränen. Das ist die Szene, in der Emma Thompson herausfindet, dass ihr Mann sie betrügt. Emma Thompson ist in dem Film schon angebahnt, ist ein totaler Joni Mitchell-Fan und sagt, ja, Joni Mitchell, die hat mich gelehrt zu fühlen.
Mhm.
Und der Mann hat eine Geliebte in seinem Arbeitsumfeld und kauft der zu Weihnachten irgendwie so ein Schächtelchen mit einer tollen Halskette drin. Emma Thompson kommt zufällig vorbei und sieht nur, dass er irgendwie heimlich was verbergen will, was er gekauft hat, an dem Schmuckstand und denkt sich, oh toll, er kauft mir irgendwie einen Schmuck und so. Und dann Szene zu Weihnachten, sie packen ihre Geschenke aus und da liegt tatsächlich so eine quadratische Schachtel unter dem Weihnachtsbaum. Emma Thompson freut sich und denkt, ah, jetzt kommt die Halskette, packt sie aus. Und sieht, dass er die neueste Joni Mitchell-Platte da eingepackt hat. Und in dem Moment wird ihr klar, dass er die Halskette für jemand anderen gekauft hat. Und dann geht sie in ihr Zimmer und dann hört man im Hintergrund aus dieser, nicht aus der Platte, sondern aus der davor, Both Sides, dieses Lied, was du schon in der Version mit Gitarre von ihrem zweiten Album vorgespielt hast, in Orchesterfassung, Both Sides. Und sie bricht in Tränen aus und versucht das aber dann irgendwie zu verbergen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sich nichts anmerken zu lassen. Aber es ist ganz toll gespielt von Emma Thompson und im Hintergrund die ganze Zeit dieses Lied von Joni Mitchell mit Orchester begleiten. Das, also, kann ich auch anfangen zu heulen, wenn ich das höre.
Ja, auch Tränen in den Augen, ja. Ich meine, dass das emotional heute anstrengend wird, das war klar, oder? Ich komme zur nächsten Frage. Warum lohnt es sich heute noch, Joni Mitchell zu hören? Was kann ein junges Publikum 2025 von ihr lernen, jenseits Nostalgie und Legendenschlagzeilen?
Man kann lernen, wie man persönlich in seinen Liedern ist. Man kann lernen, wie man Songs schreibt, die sich nicht auf den voraussehbaren Bahnen bewegen. Man kann, ja, kann vielleicht auch lernen, wie man Klischees vermeidet. Man kann lernen, wie man sich auf eine Art verletzlich zeigen kann in der Musik. Und das ist ja auch was ganz schwierig ist, glaube ich. Also man rutscht so schnell in so Manierismen ab oder in so vorgetäuschte Emotionalität in der Musik. Und da irgendwie ein Gefühl so rüberzubringen, dass es wirklich ehrlich wirkt, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Und das hat sie aber gemacht. Also für mich ist das absolut ehrlich, was sie gemacht hat. Das kann man, glaube ich, von ihr lernen. Man kann auch interessante, geschmackvolle Arrangements lernen. Man kann auch lernen, sich weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben. Sie ist nicht stehen geblieben. Sie hätte ja ihr Leben lang so Folksongs machen können mit Gitarre, aber sie hat dann mit Jazzmusikern zusammengearbeitet. Sie hat ja mit den besten Jazzmusikern ihrer Zeit, ist sie live auf Tour gegangen. Sie hat eine Platte mit Charles Mingus gemacht. Sie hat jahrzehntelang noch weiter Songs geschrieben. Tja, also ich glaube, das reicht eigentlich schon. Ne?
Toll, kann ich nicht besser beantworten. Am Anfang habe ich ja gesagt, wenn du so in der Lage bist, große Kunst zu erkennen, wenn du sie zum ersten Mal siehst oder hörst, dann bist du schon beschenkt worden. Und wenn es junge Hörerinnen und Hörer gibt, die ihre Musik hören und das auch fühlen, was wir fühlen und das auch erkennen, dann ist das ein Glück und es ist ein Versuch wert, auch wenn es vielleicht nicht so viele gibt, bei denen das so ist, aber es gibt bestimmt einige und dann können sie ein ganz großes Geschenk entdecken, an dem ich schon seit über 40 Jahren jetzt meine Freude habe. Und ich habe auch einen Song, das ist der zweite Song, bei dem mir die Tränen kommen. Es ist aus Mitte der 70er, Hissing of Summer Lawns, auch ein Album mit einem irren Cover. Das Cover hat mich von Anfang an angesprochen, wo sie noch nicht ganz im Jazz mit ihrer Jazz-Experiment-Phase drin ist, aber so langsam anfängt, kann man das so sagen. Und es gibt einen Song, der mich immer voll fasst, anfasst. Und das ist Edith and the Kingpin.
Big man arrives, disco dancers greet him, plainclothes cops greet him, small town big man, fresh lipstick glistening, sophomore jive from victims of typewriters, the band sounds like big man.
Was ist ein Kingpin?
Geniales Lied.
Ja.
Kingpin, ja, das muss ich auch mal nachschlagen. Kingpin ist einfach so ein Macker.
Ein Macker, ah,
also
okay.
So ein groß auftretender Typ, so der eher so in der, ich glaube, es geht um Typen aus der Unterwelt eigentlich eher.
Ah, okay. Ja. Ist das nicht fantastisch?
Fantastisch, ja. Ja.
Mit den Sounds, die da arbeitet, was der genial. Alles um die Ohren fliegt und du weißt nicht, woher es kommt.
Auch da wieder so, da arbeitet sie ja wieder mit Tom Scott und diesem Musiker von seiner Band LA Express zusammen. Und auch toll wieder, wie die Holzbläser da eingesetzt sind. Und dann auch, ja, was für Details im Arrangement da drin sind. An einer Stelle macht die dieses fast wie so eine Polizeisirene im Hintergrund. Mm. Ja, und dieses ganze Album ist für mich auch eins meiner Lieblingsalben. Es hat aber so einen Sound, ich weiß gar nicht, wie ich den richtig beschreiben soll. Das ist so eine Art von, so eine Weltmüdigkeit ist da für mich irgendwie drin, die ich irgendwie mit den 70ern in Zusammenhang bringe. Ich weiß nicht, es gibt ja auch diese, ich glaube, wenn man es aufklappt, die LP, die ich gar nicht selber habe, aber wenn man die LP aufklappt, da ist so ein riesiges Bild von ihr im Swimmingpool drin. Sie ist im Badeanzug und regelt sich da irgendwie so. So sehe ich das auch von mir, so ein Sommertag, so träge irgendwie. Man ist in so einer schwebenden Stimmung. Es geht nicht, geht nicht richtig voran, nicht richtig zurück. Alle möglichen Sachen gehen dann durch den Kopf. Stimmungen tauchen auf und verschwinden wieder. Das ist für mich so diese Grundstimmung von der Platte. Mhm. Und auch in dem Stück kommt das für mich so durch. Ja. Also übrigens, genau, das ist ja auch noch so eine Änderung, die sie dann im Laufe der Zeit durchgemacht hat oder vorgenommen hat, dass sie von dieser Bekenntnislyrik oder diesen bekenntnishaften Texten so ein bisschen weggegangen ist und eher in Beobachtungen. Edith in the Kingpin, das ist genau, also die Szene, die sie da beschreibt, ist so ein Typ, wahrscheinlich ein Zuhälter oder ein Drogentyp, kommt in so eine Disco und wird von schönen Frauen umringt und sie beschreibt das, was sie da eigentlich abspielt und warum sind die an seiner Seite, was machen die da eigentlich? Da gibt's auf der Platte ja noch andere Platten. Scarlet, Shades of Scarlet Conquering ist für mich auch ein ganz tolles Stück. Da beschreibt sie einfach eine Frau, die so irgendwie eine Südstaaten-Schönheit, die sich in Filmszenen verliert und träumt von der romantischen Liebe und irgendwie glaubt, ihr steht aber irgendwie, ihr stehen Dinge zu. Ja, es geht auch schon so ein bisschen mehr in so was Literarisches. Es geht weg von diesem Tagebuchhaften, was sie da eher auf Blue noch hat, sondern eher in so allgemeinere Beobachtungen von Szenen. Das bringt mich übrigens auf meine nächste Frage. Welche Rolle spielen für dich ihre Texte? Habe ich die schon wieder erwischt?
Nein, das ist eine gute Frage. Ich hab schon mal an einer anderen Stelle gesagt, ich bin kein Texthörer, ich bin Musikhörer und teilweise weiß ich gar nicht, ich muss auch gerade übrigens an den Text denken, dass ich viele von meinen Lieblingsstücke gar nicht sagen kann, worum geht's da textuell. Ne? Ich habe gestern Hello Goodbye oder Penny Lane mal wieder gehört und dachte, ach, ist ja witzig, was er da singt. Aber insofern, es gibt Texte, die mich anspringen, zum Beispiel A Case of You, und dann singt sie irgendwas über Canada, ne, auf Blue, wo ich endlich irgendwann mal wissen wollte, Himmel, worum geht's denn da jetzt, ne? Und das gibt einige Textzeilen, die mich anspringen von ihr, wo ich denke, da muss ich tiefer einsteigen. Aber es ist nicht die Grundvoraussetzung für meine Liebe zur Musik und zu ihr. Ich habe dich eben gefragt, was ist ein Kingpin? Ne, für mich ist immer entscheidend bei diesem Song gewesen, ich habe eine Großtante, die Edith heißt. Und ich muss immer an sie denken. Ich kenne wenige Songs mit Edith im Titel.
Du hast ja gerade gesagt, es ist eins der Lieder, die dich auch so zu Tränen rühren. Aber eben, warum rührt dich das?
Das kann ich nicht erklären. Das ist das große Geheimnis. Ich kann dir das nicht erklären.
Aber wenn
das hat nichts mit dem Text zu tun.
Aber du hörst ja irgendwelche Textfetzen, wenn du das Lied hörst. Und was geht dir dabei durch den Kopf? Oder welche Textfetzen sind das?
Keine Bilder, sondern eher höre ich die auf dieses, was du eben nachgemacht hast, wie sie dann singen. Aber warum sie das so macht, ob das eine Bedeutung in dem Text zu tun haben könnte, das erschließt sich mir nicht. Oder ich steige nicht so tief ein, sondern ich ergebe mich meiner eigenen Welt, meinen eigenen Bildern dann. Und es gibt aber, wie gesagt, einige Textzeilen, wo ich dann denke, oh, was ist denn das? Worum geht es hier? Was macht sie hier? Sodass mir vieles entgeht von dem Wunder ihrer Texte. Aber was für mich keine große Problem ist, es gibt keine Punkteabzüge deswegen, sondern das ist meine Art und Weise, Musik zu hören. Ich kriege erst oft nach mehrmaligem Hören mit, worum es in dem Song eigentlich geht. Nur den Refrain, den verstehe ich meistens.
Vielleicht gibt es ja keine Punktabzüge, aber vielleicht gibt es ja Pluspunkte, wenn du den Text auch noch verstehst.
Genau. Ja.
Also ich muss sagen, mir geht es eigentlich ähnlich. Also, zumal als Nicht-Muttersprachler verstehe ich ja auch manche Zeilen akustisch schon gar nicht. Mhm. Aber das sind dann immer einzelne Zeilen oder Worte, die so im Song aufleuchten, vielleicht aus dem Zusammenhang heraus, aber mit denen dann so ein Bild irgendwie gesetzt ist. Und die prägen sich mir dann ein. Und dann sind aber auch manchmal auch Bilder drin, die ich wirklich toll finde. Oder einfach Zeilen, mit denen ich direkt eine Bedeutung verbinde. Edith and the Kingpin ist, glaube ich, so eine Zeile irgendwie, Women here is taken, grow old too soon. Da erinnere ich mich jetzt dran. So. Mm. Ist doch, ja, so knapp, in ein paar knappen Worten.
Was heißt das?
Die Frauen, die er here is taken, also die er irgendwie, naja, wie soll man das sagen? Also die er genommen, ausgenutzt hat, die sind zu schnell alt geworden. Damit ist er schon direkt so eine ganze Welt aufgemacht. Was ist das für ein Typ? Was für eine ungesunde Beziehung hat er zu Frauen? Warum? Was geht da vor sich? So oder einfach so Bilder. A helicopter lands on the Pan Am like the dragonfly on tomb. Das ist in so einem Lied drin. Ein Helikopter landet auf dem Hochhaus wie eine Libelle auf dem Grabstein. Irgendwie das ist doch doch toll.
Ja, ja. Mhm.
Und da sind ganz viele, oder auch oft For the Roses, so ein Lied. sehe ich auf einmal das Meer vor mir. Wie gesagt, lass uns doch in den Hafen gehen und frisch gegrillten Lachs essen und so. Und ich, ja, also gehen auf einmal ganze Bildwelten vor mir auf. Du hast gerade A Case of You, glaube ich, erwähnt. Yeah. Das passt dazu. Das ist eins der Stücke, die ich ausgewählt habe. Und da gibt's auch Textzeilen, die sich mir eingeprägt haben. Und Textzeilen, die auch, glaube ich, an der Stelle, die wir jetzt gleich hören werden, aus der normalen Songform rausführen. Da singt sie an einer Stelle dieses berühmte Oh Canada. Yeah. Und dafür geht sie aus dem Songschema auch raus. Das sind so zwei Takte eingefügt, einfach, um nochmal diesen Akzent darauf zu legen. Und da, toll. Also, ja, hören wir mal.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. With your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I drink a case of you.
Ah, fantastisch. Ja. Dieses O Canada, das, wie du eben, du hast es eben so schön wunderbar erklärt, ne, dann öffnet sich auf einmal so andere Bilderwelten und dich interessiert das und du verbindest vielleicht auch eine eigene Geschichte dann damit. Oder willst du einfach dann nur wissen, worum geht es? Es geht, glaube ich, um die Beziehung zu ihrem Ex-Mann?
Was ich gelesen habe, ist eher, es geht, glaube ich, eher um Leonard Cohen, Und ist er nicht auch Kanadier?
Der ist Kanadier.
Genau, ja. Und diese Stelle mit Canada ist ein Bierdeckel und im blauen Licht des Fernsehers malt sie eine Karte von Kanada und sein Gesicht zweimal hinein. Das ist diese Stelle, Oh Canada.
Okay.
Your face sketch on it twice. Ich glaube, darum geht es, um diese beendete Beziehung. Wer weiß es schon ganz genau.
Mhm. Ja, sie hat ja neben Leonard Cohen auch David Crosby, haben wir erwähnt, mit vielen anderen interessanten Singer-Songwriter-Künstlern Beziehungen.
Ja, James Taylor. Das war, glaube ich, dann auch die Jackson besonders Brown. Schmerzhafte Trennung, die auch im Blue sich dann so niedergeschlagen hat.
Ja. Ein ganz fantastischer Song von einem ganz tollen Album. Ich wollte noch ganz kurz was zu ihrem Gitarrenspiel sagen, weil sie hat als Kind eine Polioerkrankung gehabt und ihre linke Hand war nicht so kräftemäßig stark ausgebildet, deswegen hat sie gemerkt, sie muss, um so Gitarre spielen zu können, um sie ausdrücken zu können, ihr Gitarrenspiel ändern und hat damit offenen Stimmungen, Open Tunings, gearbeitet und dann teilweise Open Tunings erfunden, die vorher noch kein Schwein kannte. Es gibt angeblich über 100 Johnny Mitchell Open Tunings und sie hatte in einem Interview mal gesagt, die ersten drei tiefen Saiten, also eine Gitarre hat sechs Saiten, ist ihre Rhythmusgruppe und die oberen drei Saiten ist ihre Bläsersektion. Und wenn man da das so ein bisschen weiß und dann auf ihre Gitarrenspiel achtet, dann entdeckt man wahnsinnige Sachen.
Ja, genau. Wobei das, glaube ich, mit diesen alternativen Stimmungen jetzt, ist ja nicht ihre persönliche Erfindung. Ich glaube, das in dieser Volksszene haben das andere auch gemacht, aber eben nicht so konsequent und so reich, wie sie das dann gemacht hat. Und es hat natürlich auch andere Polio und vielleicht auch andere Musiker, die dann eben nicht trotzdem nicht sowas draus gemacht haben wie Johnny Mitchell. Okay. Also das ist schon besonders, dass sie das dann gemacht hat.
Ich glaube, wir haben alle Fragen durch. Jetzt, wir haben alle Titel gespielt, die wir spielen wollen. Zum Schluss noch an dich die Frage, was macht sie heute? Wie geht's ihr heute?
Ja, sie hat sich lange sehr zurückgezogen. Also die letzte Platte mit neuen Sachen, das war diese Shine, ich glaube 2013 oder was war das. Dann hatte sie, glaube ich, einen Gehirnschlag und war lange, ich glaube, halbseitig gelähmt und hat sich dann so mühselig wieder zurückgekämpft ins Gehen und irgendwann auch tatsächlich, gibt es auch eine Szene in dieser Biografie, wo sie hat dann wieder Freunde eingeladen abends und irgendwann hat sie tatsächlich angefangen zu singen bei einem dieser Abende. Und eine dieser Freundinnen war, die besonders häufig bei ihr zu Besuch waren, war diese Sängerin Brandi Carlile, die an dem Abend auch dabei war und die dann wirklich ihr Comeback so angebahnt hat, die sie dazu gedrängt hat, du musst wieder auftreten, du musst wieder auf die Bühne gehen, du musst wieder singen. Und das hat sie ja dann tatsächlich irgendwann gemacht. Das war, ich glaube, 2022 gab es einen Auftritt beim Newport Folk Festival, wo sie dann wieder auf der Bühne saß und einige Lieder gesungen hat. Und das war ein glanzvolles Comeback. Und jetzt, ich glaube, das passiert immer mal wieder, dass sie so auf der Bühne zu sehen ist, sitzt dann immer auf so einem thronartigen Sessel, hat immer so einen Stock dabei und singt ihre alten Stücke. Mhm. Und um sie herum huldigen dann ihr diverse andere Musikerinnen und Musiker. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Für mich ist das so ein bisschen, ganz bisschen peinlich immer. Sie sitzt da wie so eine Königin auf so einem Thron und die anderen scharwenzeln da um sie herum und überbieten sich gegenseitig in Huldigungen. Ich weiß nicht, es ist nichts für mich, aber sie sitzt da immer und lächelt dann irgendwie so wohlwollend auf die anderen herab und ist, glaube ich, eine ganz, ganz nette alte Frau inzwischen.
Genau, sie hat jetzt auch einen Geburtstag. Sie wird, wie alt wird sie?
Die wird 82 dieses Jahr. Die ist, ja, November 43 ist sie geboren, genau, wird 82. Ja. Ja. Es gibt ja natürlich Dutzende von Tributen an sie. Ja, ihre Songs erscheinen in immer neuen Compilations, von ihr selber auch irgendwie redigiert und zusammengestellt. Also sie verwaltet ihr eigenes Werk ganz gut, glaube ich.
Lieber Odilo, vielen Dank. Vielen Dank. Ich wusste, warum ich dich eingeladen habe. Ich finde, ich höre dir immer so wahnsinnig gerne zu. Und man merkt immer, wenn du so Sachen erzählst, wie authentisch, wie soll ich sagen, authentisch, wie du das fühlst, wie du zu dieser Musik stehst, die du hörst. Und das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass man das auch spürt, wenn andere, also so eine Begeisterungsfähigkeit für die Musik, die heute toll rübergekommen ist. Ich habe versucht, das Beste zu machen, aber ich glaube, als Gesamtbild haben wir heute hoffentlich für viele was hingelegt, was sie interessiert, was sie sich mit dieser Künstlerin, mit dieser ganz, ganz tollen Frau beschäftigen lässt. Und wenn nicht, versuchen wir es das nächste Mal mit jemandem anderen.
Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, dass du mich gefragt hast. Mir hat es großen Spaß
gemacht. Ja, wunderbar. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag, morgen, wo auch immer ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.